Let's do this! Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Fierce Female Lifting Podcast, Episode Nummer 31 mittlerweile. 31. Also wir sind schon ein Weilchen dabei. Schön, dass wir uns noch immer ausstehen können, dass wir unsere Stimmen noch immer hören können. Aber wir sind heute nicht zu zweit, sondern wir sind wieder mal zu dritt. Wir haben einen Gast, nämlich den lieben Alex Pürzel. Werden wir wahrscheinlich nicht vorstellen müssen, weil er vielen von euch vielleicht ein Begriff sein wird, aber trotzdem. Vielleicht schadet eine Vorstellung trotzdem nicht. Also Alex, magst du dir einfach kurz vorstellen, wer du bist, was du so machst, was du mit dem Gym eigentlich zu tun hast, für die, die es nicht wissen. Und genau.
Also versuche ich. Ich tue mir relativ beim Selbstvorstellen immer ein bisschen schwer. Bin dann meistens ein bisschen zu kurz. Ich hoffe, das macht nichts. Also grundsätzlich, ich würde sagen, okay, ich fange mal kurz mal an. Ich habe eigentlich 1998 mit dem Kraftsport begonnen. Also bin jetzt 22 Jahre da dabei. Kraft-3-Kampf mache ich eigentlich, oder habe ich gemacht, von 2009 bis 2018. Also 10 Jahre, wenn man es so nimmt. Und habe dort auch in unterschiedlichen Bereichen, ja, bin siebenmal international gestartet und national zig Male. Und habe dort ja zumindest im Rahmen meiner Möglichkeiten das eine oder andere doch erreicht, sagen wir mal so. Also zumindest habe die erste Goldene für Österreich geholt im Kraft-3-Kampf, da im Speziellen im Kreuzheben, Okay. Bei einer, also internationale, bei der Europameisterschaft 2017. 2016 bin ich Zweiter geworden, auch im Kreuzheben. Was interessant war, dann bin ich einmal in die, zur Arnold Classics eingeladen worden, auch 2017. Das war sehr, sehr geil, weil du hebst halt vor 15.000 Leuten.
Wow,
das ist doch von der Größenordnung ganz was anderes, als wir das da kennen. Mhm. Was mir sehr gefällt oder eigentlich sehr taugt im Nachhinein, ist, dass ich eigentlich bei der ersten österreichischen Raw-Staatsmeisterschaft angetreten bin, bei der ersten WM und bei der ersten EM. Also Raw, der Kraft-3-Kampf ohne Unterstützung, den gibt es seit, offiziell wie man sagt, ja, seit 2013 international, also gar nicht so lange noch, okay. Mit Unterstützung, also mit Equipment, mit Bankdrückshirt und Kniebeuganzug und Bandagen, gibt es dann schon eigentlich seit den 70er Jahren, eigentlich gibt es schon viel länger dann. Das hat sich dann mit der Zeit entwickelt, dass Kraft-3-Kampf eben eine Sportart mit Equipment ist. Und um wieder auf die Wurzeln zurückzukommen, hat man dann halt in den Ende 2000er Jahren eigentlich beschlossen, dass man das Ganze wieder ohne Unterstützung anbietet. Und in der Zeit ist halt der Kraft-3-Kampf sehr, sehr stark gewachsen.
Ja.
Wir haben in der ersten Staatsmeisterschaft, glaube ich, gehabt 19 Teilnehmer. Jetzt müssen wir es limitieren, weil sonst wären wir bei 300 oder so irgendwas. Also das ist schon enorm gewachsen, international. Die Leistungen werden auch immer ärger. Das heißt, mit der Leistung, wo ich beim Kreuzheben 2017 eben unter glücklichen Umständen auch zum Teil Gold gewonnen habe, weil der, was eigentlich besser war als ich, hat mehr oder weniger drauf geschissen und ist einfach auf Europarekord gegangen, den er dann gehoben hat. Also der hätte es leicht gewonnen. Macht nichts. Man muss halt, wie soll man sagen?
Ja, ist ein Win is a Win, oder?
Das Wichtigste ist, dass man, wie soll man das am besten erklären? Also die Vorbereitung auf diese Meisterschaft oder auf irgendein Event ist, also du musst dich vorbereiten, weil irgendwann gibt es die Möglichkeit, dass die Vorbereitung sich auszahlt. Und das ist manchmal was Glückliches, aber funktioniert auch nur dann, wenn du dich vorbereitet hast.
Ja.
Also wenn Vorbereitung die Möglichkeit trifft, dann passt das alles mehr oder weniger. Das war dann halt eh sehr, sehr geil damals. Aber das ist sehr gewachsen. Jetzt würde ich wahrscheinlich nur Vierter oder Fünfter mehr werden im Kreuzheben und overall sowieso irgendwo drum schwimmen, weil die Leistungen einfach enorm steigen. Ja,
in 3 Jahren quasi.
Was also in den letzten, ja genau. Wahnsinn. Also das steigt schon exorbitant arg an. Mhm, ja, okay. Auch national. Die Leistungen werden immer besser, die Leute werden immer besser und es liegt primär daran, dass einfach mehr Leute machen.
Mhm.
Ja, so ist das Ganze eigentlich athletentechnisch bei mir gewesen. Und ja, im Laufe dieser Jahre, ist eigentlich 22 Jahre im Kraftsport, hat sich halt das eine oder andere dann rauskristallisiert und rausgearbeitet. Es hat halt so angefangen, dass ich Lehramt studiert habe und das habe ich dann ausgeübt 9 Jahre lang als Geschichtelehrer und Sportlehrer in Borgwiener Neustadt. Und irgendwie war dann klar, dass ich dort in irgendeiner Art und Weise den Kraftsport eigentlich auch etablieren wollte. hat mehrere Gründe gegeben. Nummer eins wollen wir sicher, dass das jeden interessieren kann oder sehr viele Leute interessiert. Und auf der anderen Seite wollte man irgendwie auch selbst eine Trainingsstätte bauen, weil man da denkt, okay, da am Arbeitsplatz selber trainieren war natürlich geil. Und das Coole ist, in Borg hat es die Räumlichkeit gegeben für eine Kraftkammer. Es waren schon einige Gerätschaften da, primär Kabelzüge oder Geräte, die man halt von irgendeinem Studio, das aufgelassen wurde, dann angekauft oder geschenkt bekommen hat. Und ich habe dann mehr oder weniger über Suche, wo etwas gratis sein könnte und über Gelder von Absolventenverband Powerex kauft plus Freihandeln und wir haben dann das so gemacht, dass wir von den Schülern pro Jahr 25 Euro verlangt haben, wenn sie trainieren gehen wollten. Das waren dann doch irgendwann einmal 110 Schüler, die Karten oder 120 Schüler, die die Karten gekauft haben. Somit dann ist dann einiges an Geld reingekommen. Wir haben die Kraft, kann man immer adaptieren können. Und es ist dann zu einer Trainingsatmosphäre gekommen, die man meiner Meinung nach kaum da erreicht. Weil da ist wirklich nur darum gegangen, dass man, eigentlich das Geile im Borg war, es ist nur darum gegangen, wie schwer man war. Es ist nicht darum gegangen, wie stark man war und auch nicht darum, wie muskulös, sondern wie schwer ist man geworden. Also es war eine völlig andere Einstellung.
Ist ja, von einer ja, es ist in dem Alter gerade bei den jungen Burschen, ja. So ab 16 fangen sie ja an, tatsächlich mal wirklich zu wachsen.
Ja, ja.
Und das kann über Sommer, sind sie dann plötzlich dann zu Männern geworden.
Nein, wir haben plus 25 Kilo in 2 Monaten erreicht, das war nicht der Kind dann. Und da aus der Borgkraftkammer sind und das war dann irgendwie ein Selbstläufer, sind dann auch Leute rausgekommen wie der Metti, der jetzt bei uns arbeitet, der dann internationaler gestartet ist, oder die Nina Hinterhötzl, die 3 internationale Medaillen gemacht hat. Also die haben dort alle angefangen mit Training.
Wahnsinn.
Auch der Kagerpatrick, also es haben sehr viele...
Die waren alle bei dir in der Schule?
Waren alle in Borg. Also die Leute waren alle... Die habe ich zum Teil als Klassenvorstand gehabt und zum anderen Teil einfach nur als Lehrer.
Wahnsinn, das habe ich gar nicht gewusst.
Ja.
Das ist auch nicht cool. Was ist das Borg eigentlich für eine Schule?
Oberstufenjahr-Gymnasium.
Ein ganz normales Oberstufenjahr-Gymnasium.
Es gibt einen sportlichen, einen musikalischen und einen naturwissenschaftlichen Zweig. Also zum Beispiel die Nina, die jetzt eigentlich mit 3 internationalen Medaillen, glaube ich, die erfolgreichste Raw-Athletin ist Österreichs, würde ich mir jetzt irren, wenn das nicht der Fall ist. Ich glaube, die Babsi hat auch 3, also mit der Babsi gemeinsam, natürlich in der Jugendklasse. Die ist zum Beispiel in den Instrumentalzweig gegangen. Wahnsinn. Also es hat mit dem eigentlich gar nichts so großartig zu tun gehabt. Der Mette war ein Sportzweig, der Kager Patrick auch. So hat sich das dann entwickelt. Und die sind halt dann auch international gestartet und den habe ich dann logischerweise auch den Trainingsplan geschrieben von Anfang an. Und das Ganze hat sich dann irgendwie, also das Gym ist nichts anderes, mehr oder weniger, als ist Borg groß skaliert.
Ist geil.
Und eigentlich hat es dort genauso ausgeschaut, wie es hier im Gym ausschaut, nur halt auf einer kleineren Skala, würde ich mal sagen. Und unser Ziel war es immer, dass man halt möglichst cool und möglichst lustig die optimale Leistung erreichen. Dass das Ganze halt einen gewissen Flair, einen gewissen Lifestyle auch bekommt. Ja. Und zwar relativ wurscht, was andere gedacht haben. Das muss ich sagen, taugt mir mehr, als das jetzt da im Gym zum Teil ist. Weil, wenn man immer wieder sagt, okay, die Jugend schaut nur mehr aufs Handy, kompletter Bullshit. Bei uns im Gym schauen alle aufs Handy. Der hat keine Sau hat das Handy in der Hand gehabt, in der Kraft kam im Board. Und das war sehr, sehr, sehr geil. Also hat sich jeder wirklich nur auf das Hier und Jetzt, auf die Leute da rundherum tun, auf die eigene Leistung konzentriert. Das war was sehr, sehr Befreiendes, meiner Meinung nach auch Leistungsförderndes. Mhm. Massiv. Und das war enorm geil. Also das sind Sachen, die jetzt, ich will nicht sagen vermissen, ja, aber die habe ich schon sehr, sehr geschätzt, sagen wir so. Und
Jugendarbeit ist was ganz, ganz Eigenes.
Ja.
Es ist so richtig, also wenn man merkt und spürt einfach, wie stark man sie eigentlich mit beeinflussen und formen kann. Also das ist was
primär
ganz,
durch,
ganz Cooles.
Genau, primär durch eigentlich, ich sage es unter Anführungszeichen, Vorleben. Weil im Endeffekt war es nichts anderes, als ich habe dort 5 in der Woche trainiert, manchmal 2-mal am Tag. Ich war dann jedes Mal in der Freistunde in der Kraft gekommen, habe eine Übung durchtrainiert, bin dann wieder in die Stunde gegangen, komplett verschwitzt und mit Magnesium voll, mit ärmellosem Leihwall. Und irgendwann war es dann auch in jedem Lehrer wurscht. Am Anfang haben sie komisch geschaut, dann haben sie auch komisch geschaut, aber es war mir wurscht. Und war dann in der Klasse und habe gesagt, ja, jetzt tut mir leid, ich habe gerade einen Satz nicht mehr gemacht, und nachher gehe ich Bangel drucken, aber jetzt machen wir halt industrielle Revolution. Und
geil.
Das hat dann halt die Leute auch gesagt, dann war die erste Frage, hey, was trainieren sie nachher? Dann habe ich gesagt, Bangel drucken, dann hat das Ganze gepasst, geh auch. Und so hat das dann auch irgendwie entwickelt, dass das Ganze sich halt nach oben gepusht hat. Das Wichtige in der Zeit war, dass wir es halt irgendwie geschafft haben, dass ich den Leuten Trainingspläne schreibe, und sie halt auch nichts zahlen haben müssen, weil du kannst von einem Schüler verlangen, dass er jetzt einen Trainingsplan zahlen muss um 150, 200, weiß nicht was, Euro, was er irgendwie das kosten mag. Ja. Mhm. Und trotzdem musst du ihnen auch was Hochwertiges geben, weil du kannst nicht einfach irgendwas hinklatschen, weil sonst kommen sie nicht zu ihm. Ja. Und das war halt, das hat man, am Anfang habe ich nicht genau gewusst, wie ich das machen soll. Und dann war es mir eigentlich klar, wie ich das machen soll. Ich mir gedacht, okay, das Ganze ist eine wichtige Erfahrung für mich. Und je mehr, dann habe ich halt nur wenig Leute, von denen ich nichts verlange, die jetzt nicht so stark meinen Arbeitsalltag beeinflussen, dass ich jetzt so viel machen muss. Aber ich habe enorm viel Erfahrung dadurch. Mhm. Weil im Endeffekt habe ich nie mehr als 10 Leute, die ich coache, von keinem einzigen verlange was. Also jetzt stimmt es tatsächlich, bis vor 2 Monaten habe ich von einem Schweizer, das war der einzige, der irgendwas gezahlt hat dabei, von keinem einzigen verlange was, und das sind alles noch immer meine alten Athleten, mehr oder weniger, beziehungsweise meine alten Schüler. Natürlich könnte ich was verlangen, wäre ja kein Problem für die meisten, und vielleicht sollte ich das auch machen, ich weiß es nicht, ja, aber das hat sich halt so etabliert, ich nehme halt nicht mehr als 10, 9 habe ich im Endeffekt, oder ich habe, nein, 10 habe ich, und habe halt einen riesen Vorteil, ich kann halt zu jemandem hingehen und sagen, hast du einen Trainingsplan? Nein, okay, willst du die coachen lassen? Und die sagen halt alle natürlich, ja, super. Und du kannst halt die Leute raussuchen, wo du denkst, okay, der passt ganz gut. Und das Geile ist halt, dass ich von ich sage mal jetzt einmal, in den letzten 10 Jahren habe ich vielleicht 20 Leute in Summe gecoacht. Das ist echt wenig.
Ja.
Ja, aber davon sind 8 seit 10 Jahren bei mir.
Wow.
Und das ist natürlich auch wieder was sehr Geiles.
Ja.
Und das Coole ist, bei den meisten Leuten, also von diesen 20 Leuten insgesamt, waren 4, 5 bei internationalen Meisterschaften und im Kraft-3-Kampf, die eigentlich bei mir angefangen haben mit dem Sport. Das ist irgendwie, wo man denkt, okay, das ist ziemlich geil, wenn du 25% auf ein internationales Niveau bringst, von null, und dann nicht eigentlich jetzt die aussuchst, die eh schon gut sind, und dann eigentlich nur mehr die hinschreibst, dann hast du da gewisse Erfahrung, dass du weißt, okay, das funktioniert und das funktioniert nicht.
Ja.
Und das hat mir eigentlich immer sehr viel Spaß gemacht. Ja. Es ist jetzt nicht sehr publikumswirksam, weil du, da ich kein Instagram habe, ich poste es nirgends, ich mache das nirgends, alles momentan, muss ich ehrlich sagen, ist mir egal, Hauptsache die paar Leute, die erreichen das, was sie erreichen wollen. Und das ist dann irgendwie doch was enorm angenehm ist. Mir bringt es extrem viel für diese Vorträge. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel Vorträge habe fürs Gym oder whatever, für einen Strength Coach, dann habe ich halt die Erfahrung mit den Leuten, die sonst eigentlich keiner hat. Weil ich mir oft Gedanken gemacht über was man verlangen sollte für Coaching und so weiter. Also wirklich, weil ich bin halt umgeben durchgehend von dem. Ja. Und
ja.
Ich will mir auch gar keine Meinung bilden über andere. Das tue ich auch nicht, weil jeder seinen Grund hat, warum er wie und was macht. Aber ich bin auf eins draufgekommen, und das ganz große Problem ist, zumindest im Kraft-3-Kampf, im Bodybuilding schaut es glaube ich ein bisschen anders aus und im Fitnesssport komplett anders. Aber im Kraft-3-Kampf sind die besten Athleten nicht unbedingt die zahlungskräftigsten. Wenn du jetzt ein hochpreisiges Coaching anbietest, das was man sicher anbieten könnte mit, sagen wir, 22 Jahre Erfahrung und Studium und bla 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 und den ganzen Scheiß, kriegst du nicht die besten Athleten, sondern du kriegst die, was den Preis zahlen können. Und die bieten dann nicht unbedingt die gleiche Erfahrung wie die Athleten, die eventuell dorthin wollen, wo sie hinwollen und auch das Potenzial dazu haben. Und somit ist halt das, muss man das auch irgendwie in der Preisgestaltung mit einrechnen.
Mhm.
Das war für mich immer so ein bisschen ein Zwiespalt, was ich machen sollte und so weiter. Und ich bin halt in der glücklichen Lage, dass ich jetzt vom Gym bezahlt werde, für das, was ich eigentlich gern mache, nämlich Leute coachen.
Das ist cool.
Ja, also das ist ein riesen Vorteil. Mhm. Was andere als Nachteil sehen würden, sehe ich eigentlich als Vorteil.
Ja. Ja, weil gerade als Coach hat man ja oft das Problem, dass man halt eben eher darüber nachdenkt, wie viel sollte ich verlangen und so weiter. Und gerade wenn man jetzt nicht anfängt in der Position, dass man schon irgendwie Leute anspricht, in denen man Potenzial sieht, sage ich jetzt einmal, dann ist es oft so, dass man ja auch schon mehr verlangen muss, damit man halt Leute kriegt, die es überhaupt wollen. Wisst ihr, was ich meine? Also, dass die ein bisschen ein Buy-in haben, so mehr oder weniger.
Ja.
Das ist ja die andere Richtung, in die man
ja
dann
geht. Aber es ist auch ganz, ganz anders, weil es ist sportartenspezifisch.
Ja.
Dann quasi Bodybuilding ist irgendwie so.
Sehr zahlungskräftiges Publikum.
Ja, genau.
Ja,
und dann halt
Fitness.
Und halt Fitnessbranche. Ja. Und das ist einfach
das
so.
Ist
so der Durchschnitt, der sich halt einen Coach sucht, die sind halt wirklich bereit, auch zu zahlen,
ja,
zahlungskräftiger. Aber es ist halt gerade wirklich so im sportartspezifischen Bereich, weil ich weiß genauso auch bei uns im Verein damals im Chili und auch im Football, das ist die.
Wo warst du?
Bei den Meine Anfänge waren bei den Dragons.
Und ich war 5 Jahre bei den Dragons.
Ich weiß, da wollte ich mich eh noch fragen, weil ich sehe immer das Foto, wo ich vorbeigehe, die College-Jacke.
Ja.
Die hängt bei, die ist bei mir auch im Keller.
Ja, wirklich?
Ja. Ja, ganz.
Okay, ja. Und da warst du wahrscheinlich vor dem Football eh, weil ich habe als Football-Coach gearbeitet um, keine Ahnung, ich glaube 100 oder 200 Euro im Monat, dreimal in der Woche für 2 Stunden.
Hm. Ich weiß.
Die sind einfach nicht zahlungskräftig, aber du nimmst eine enorm viel Erfahrung mit.
Ja.
Jetzt musst du dich mit dem Spagat schaffen, wie lange mache ich es, weil es wird nicht der Dauerjob sein.
Ja.
Und was nimmst du mit und wann ist okay?
Ja.
Wann sagt man, okay, man gibt das Ganze weiter?
Ja.
Ja, weil es einfach so auf die Art und Weise dann doch nicht mehr geht. Ja.
Nein, ich habe auch, also ich habe so extrem viel dort lernen können. Mhm. Bei mir waren es halt dann primär Mädels und erst in den letzten Jahren haben wir angefangen, auch in die Kraftkammer zu gehen. Mhm. Also, kennst du das Ballsportgymnasium?
Nein.
Das ist ein Oberstufen-Realgymnasium für Vereinssportarten.
Okay.
Die haben immer in der Früh Training und dann erst ab Mittag Schule und am Abend dann wieder Vereinstraining.
Okay.
Und da sind halt die Vikings auch drinnen.
Ja.
Und die Cheerleader sind da auch drinnen. Und da habe ich nämlich auch dann eine Zeit lang also quasi die Academy-Schüler eben auch trainiert dort. Und da haben wir natürlich mit den Footballern gemeinsam in der Kraftkammer gearbeitet. Mhm. Und da dann halt mal zu schauen, dass die Mädels sich mal überhaupt dort frei bewegen, ja, weil das ist, du sagst ihnen, okay, wir machen die und die Übungen und dann schauen sie sich das Track an und dann stehen sie da und denken so, ja, okay, welches Gewicht nimmst du? Nimm die Hantel, nimm die Scheiben, einfach mal, dass sie sich dort überhaupt mal
wohlfühlen
und sich trauen, Scheiben zu nehmen und irgendwo
draufzugeben.
Das war, allein das war mal ein ewig langer Prozess auch, ja, und da, deswegen auch die ganzen Footballer, weil die waren das schon so arg gewohnt, dass sie sich da, das ist quasi wie ihr zweites Zuhause gewesen, die Kraftkammer, also das Gym, und das ist, kann das alles sehr gut nachvollziehen.
Du musst dich in einer Position, wie soll man sagen, ich verstehe das, wenn du zum Beispiel jetzt selbstständig bist und dir logischerweise durch Coaching dein Leben finanzierst, dann ist es eine völlig andere Voraussetzung, als du bist jetzt zum Beispiel wie ihm, und das ist wirklich, ich glaube, ich bin wirklich einer der wenigen, die das so haben. Ja, und ich glaube fast europaweit, die in einem Gym angestellt sind und das machen können, was wollen, im Sinne von Coaching, alles drum und dran, und dadurch das Geld bekommen, dann kannst du logischerweise ganz anders deine Athleten aussuchen, weil durch Kraft-Dreikampf, wirklich durch, sagen wir, wirklich durch Powerlifting-Coaching. Maximalkraft ist was anderes, weil das mag in jeder Sportart wichtig sein.
Ja.
Man kann natürlich das sehr gut übertragen auf andere Sportarten. Aber wenn es jetzt wirklich um Kraft-Dreikampf geht, dann ist die Sache schon die, dass du alleine dadurch kaum überleben könntest. Weil, wie gesagt, diesen Preis, den du verlangen müsstest, den können viele nicht zahlen. Und du könntest es billiger machen und mehr nehmen, aber dann kannst du unmöglich das Coaching, die Coaching-Qualität hochhalten. Also mit dem, was ich jetzt im Moment habe, ich könnte nicht mehr als 10 Leute nehmen. Unmöglich. Mhm. Ich schreibe für einen Plan, also für pro Person, wenn es ein neuer Zyklus beginnt, der, sagen wir, 3 Wochen dauert, und du adaptierst dann auch jede Woche, aber du schreibst zumindest 3 Wochen vor. Also ich mache das immer so, ich schreibe immer an 3 Wochen, ich habe natürlich einen Makrozyklus, wo genau drinnen steht, okay, dort sollte eher das sein, dort sollte eher das sein, da ist auf Urlaub, da ist der Wettkampf. Dann schreibe ich zumindest, je nachdem, das ist von Person zu Person unterschiedlich, sagen wir jetzt einmal Hausnummer 3 Wochen vor. Und allein ich das 3 Wochen vorschreibe, dauert 3 Stunden schon. Und dann hast du noch nicht, du schickst ja nur die erste Woche. Und wenn du bei der ersten Woche draufkommst, ah fuck, das passt gar nicht so gut, oder das Gewicht haut gar nicht so hin, dann musst du natürlich die Lifts wieder anschauen, dann musst du den Trainingsplan adaptieren, dann musst du die Lifts analysieren und dann schickst du mit deinem Trainingsplan, dann dauert es wieder 1 Stunde pro Person. Das heißt, du musst ziemlich viel Geld verlangen, wenn du eine Stunde lang ausrechnest, oder du brauchst mehr Leute, aber dann geht das nicht mehr. Und wenn das nicht mehr so geht, dann kriegst du die Erfahrung nicht mehr. Deswegen bin ich wirklich in einer glücklichen Position, das machen zu können.
Ja.
Und es ist auch wichtig, weil das bei unseren Vorträgen natürlich dann auch gut einfließen kann in die Richtung. Weil der nächste Punkt ist, du fliegst natürlich zu internationalen Meisterschaften und da fährst hin, du bist in Kontakt mit anderen Coaches und bei dieser internationalen Meisterschaft als Athlet, aber auch als Coach, lernst innerhalb von einem halben Tag mehr als das halbe Jahr vorher.
Ja, und der Austausch ist dann
Wahnsinn.
Viel wert.
Das Ganze potenziert es dann in der Richtung.
Ja.
Ja, und das, wo das auch hinführt, ich weiß nicht, dass es zu was Richtigen führt. Ich weiß noch nicht, wo ich hinkomme. Aber ich weiß, es führt zu irgendwas, wo ich später mal, also das spüre ich richtig, wo ich mir denke, das war schon richtig, wie ich es gemacht habe. Ja. Aber es ist ein Glücksfall, sich so irgendwie was erlauben können. Weil wenn du zum Beispiel jetzt da selbstständig bist und denkst, okay, von einem Haufen Leute verlange ich was und von den anderen, die richtig guten, verlangen nur die Hälfte, wie rechtfertigst du das, dass du für die, die du den meisten Aufwand hast, mehr verlangst als für Leute, wo du weniger Aufwand hast, gegenüber diesen Leuten, die eben weniger Aufwand bieten für dich? Das kannst du kaum rechtfertigen. Mhm. Ja? Und da ist halt, das ist halt aus Coach ein wichtiger Punkt, den ich da irgendwie habe. Und das ist genau das, was ich im Gym mache, weil die Frage von dir zuerst war, okay, was machst du eigentlich im Gym? Im Endeffekt bin ich für die ganze Ausbildung und Weiterbildung und auch für die Plattform Peak verantwortlich, zum großen Teil zumindest, ja, um dort auch Inhalte zu liefern, Content zu liefern, das ständig zu adaptieren. Bei den Büchern bin ich zumindest 50% beim Schreiben beteiligt, mehr oder weniger, beim Adaptieren sowieso. Mhm. Und das ist eigentlich die große Aufgabe. Und die Erfahrung, die man mehr oder weniger so als Coach hole, die fließt da natürlich mit ein. Mhm. Und der andere große Teil ist logisch als die Wissenschaft. Also wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt im Studio Hausnummer 8 Stunden bin, ist von diesen 8 Stunden sind Minimum 4 Stunden nur Recherchearbeit. Das heißt, irgendwie bist du fast wie auf einer Uni angestellt und du recherchierst über irgendwas. Und das ist schon ziemlich cool, muss ich sagen. Ja, und dadurch kommst du dadurch sammelst du jetzt sehr viel theoretisches Wissen und sehr viel Erfahrung. Und für das bin ich halt im Gym verantwortlich. Ja,
du hast die Peak-Plattform angesprochen. Also ich bin so begeistert von der. Ich habe mir viele Sachen noch gar nicht angeschaut, aber es ist alles, was ich mir anschaue, es ist einfach so mega interessant. Und ich finde es richtig cool, dass ihr so die einzelnen Geräte auch immer wieder rauspickt und dann die im Detail dann auch erklärt. Also das fand ich, als ihr die T-Bar Row mal durchgemacht habt, das fand ich so cool. Da ist ein Fehler drin.
Tut mir leid.
Wirklich?
Ja, die Rotationsenergie, ja, die da drinnen steht, das stimmt alles, ja. Nur sie hängt vom Radius zum Quadrat ab, nicht von der Geschwindigkeit, weil die Winkelgeschwindigkeit bleibt die gleiche. Aber ist es egal, ich sage nur einen Fehler drin. Aber die nächste, das Ergebnis ist ja alles richtig, ja, aber okay, wie ich zum Ergebnis komme, ist ein Rechenfehler. Ist halt ein aber Mensch, ja, zum Beispiel, weil du das ansprichst, beim nächsten Peak habe ich dabei die Cross-Axis-Stack-Lat-Pull-Maschine, mhm, die nähere, ja, die dauert 1 Stunde 16, dieses Video.
Wow.
Und ich habe nächtelang nicht geschlafen, weil ich Kraftvektoren nicht ganz verstanden habe. Und habe zum Teil auch bei Robotikstudien nachgeschaut, wie jetzt Reibungskräfte sind. Das interessiert den Zuseher kaum und das bringt ja nicht so stark rein. Aber das Resultat kannst du nur dann präsentieren, wenn du das Ganze backgroundmäßig, ja, vorher zumindest für dich selber verstanden hast, ja, weil sonst stimmt es nämlich nicht.
Ja.
Und vielleicht wirst du schon mal draufgekommen sein, wenn du jetzt Latzigst, ganz normal mit der Latzugstange und du versuchst wirklich nur den Latissimus anzuspannen, nur den Latissimus, ohne den Bizeps zu ziehen. Und dann ist eine Art Bewegung, die so nach außen geht eher. Und dann spürt man, es ist komisch, aber man spürt irgendwie den Ellbogen oder den Trizeps. Und da tatsächlich wird, so blöd es klingt zum Beispiel, das Ellbogengelenk oder sagen wir so, der Trizeps in Streckung belastet, dass du dem Lat erlaubst, nur über den Lat zu ziehen und nicht über den Bizeps, über unterschiedliche Kraftvektoren. Ja. Also kannst du, das erklärt dann etwas genauer, du kannst Geräteanalyse ist derartig komplex, ja, wenn man einen Schritt weiter geht, als was offensichtlich ist, das wird so hardcore von der Gedankenarbeit, das kann man sich gar nicht vorstellen. Also, und das macht mir aber enorm viel Spaß. Es ist wie ein Rätsel zu lösen. Ja? Aber ich kann dann oft nicht schlafen, ich denke dann die ganze Zeit nur an das. Ist auch problematisch, weil man muss irgendwann mal abschalten, auch, weil ohne abschalten geht es gar nicht, ja? Weil dann leiden ja, andere Bereiche darunter.
Das Stress was.
Das kannst du vergessen, ja? Aber trotzdem ist es immer da. Ja? Also ich kann nicht schlafen und wache auf und habe das erstes im Kopf.
Okay.
Und das muss ich irgendwie hinkriegen und ich glaube, dass von Gerät zu Gerät besser wird, weil gewisse Sachverhalte dann gleich bleiben. Aber es kommt zum Beispiel bei dem Latzug enorm darauf an, wie du anziehst, welche Muskulatur beteiligt ist.
Ich bin gespannt auf das.
Ja, 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 und wie der Widerstand da ist vom Gerät. Ja. Ja. Also man kann nicht falsch anziehen oder so irgendwas, ja. Aber man kann sehr viel erklären, wenn man so anzieht, warum man das so spürt, wenn man so anzieht, warum man das so spürt.
Okay.
Also das ist schon sehr, sehr interessant. Und die Gerätebauer, zum Beispiel der das bauen hat müssen, der musste sich diese Gedanken natürlich im Vorfeld machen, was noch echt komplexer ist. Und somit Hut ab von den Leuten, die das bauen, weil dieser Cross-Axis-Stack hat, mal abgesehen von mini Kleinigkeiten, die ich beim Vortrag leider vergessen habe zu erwähnen, aber das sind eh so klar, dass es wurscht ist, eigentlich fast nur Vorteile, wenn es um Lataufbau geht. Im Gegensatz zu einem normalen, breiten Latpol. Ja.
Ich glaube, ich brauche die Maschine im Plan.
Die hat der Covid-Ärzt selber, der Valentin macht übrigens einen Teil davon, von dem Vortrag, der macht die Anwendbarkeit dessen dann. Okay. Ja. Also so ist, ich schaue, das ist schon sehr interessant. Also man muss wirklich, du musst, das ist nicht etwas, was du aus dem Finger sagst. Also wenn du jetzt sagst, okay, ich mache darüber eine Gerätanalyse, dann weißt du ganz genau, du sitzt für ein Gerät eine Arbeitswoche durchgehend.
Wahnsinn.
Und hast aber logisch schon ein bisschen ein Vorwissen. So ist es ja nicht. Ja? Und das ist, das macht meiner Meinung nach dieses ganze, also das, ist, das macht diese Aufgabe im Gym sehr interessant. So wie du sie erkennen kannst. Der andere ist natürlich primär der das Gym nach außen vertritt auf der einen Seite, der eventuell, der natürlich jetzt schaut, okay, dass das mehr oder weniger alles läuft, aber trainingstechnisch und ausbildungsmäßig bin halt primär ich dafür zuständig.
Ja, du bist so quasi das Gehirn vom Gym, oder?
Zumindest das das auf Trainingsbezogene.
Ja.
Sagen wir so, ja. Ich muss ein bisschen aufbauen, dann bin ich vielleicht ein bisschen davon, aber. Ja. Aber so kann man es sagen, zumindest was Training betrifft. Ja. Also ich kümmere mich zum Beispiel jetzt nicht um die Bekleidungslinie. Ich sage zwar meinen Input dazu, der hat von meinem Geschichtelehrer und ethischen Aspekt Menschen geprägt ist, sagen wir so.
Ja.
Und den ich immer wieder vertrete und wo ich der Meinung bin, dass es so und so gehört. Ja, und ich werde in der Hinsicht gefragt und alles drum und dran, aber da kümmern sich dann andere drum.
Mhm.
Ja, und somit haben wir das auch irgendwie eingeteilt.
Sehr gut. Wenn jetzt zum Beispiel jetzt, wir haben ja eh, du hast kurz einmal verrückt, oh mein, ich habe heute so einen Hänger, ich tue mich die ganze verhaspeln. Wir haben ja kurz darüber geredet, dass wenn du zum Beispiel in Wettkämpfen bist, du Austausch mit anderen Coaches, die extrem viel bringen. Welche Tipps würdest du jetzt quasi, egal welcher Branche ein Trainer, Coach tätig ist, wie quasi sein, nicht nur Basiswissen, sondern auch quasi Coaching-Kompetenzen verbessern, ausweiten, also wie würdest du das empfehlen?
Also es sollte irgendwie dieser Anspruch sein, dass ich jeden Tag ein bisschen mehr weiß als am Vortag.
Mhm.
Egal, ob das ein Erfahrungswert ist, den ich neu gelernt habe, oder ein theoretischer Wert. Wenn ich aus irgendeinem Grund halt keine mehr Erfahrung gemacht habe, dann würde ich empfehlen, einen Artikel durchzulesen, einen Podcast anzuschauen, einen Maßartikel zu lesen, irgendwas zu recherchieren, whatever. Also, dass ich jeden Tag ein bisschen was mehr weiß, wie am Tag davor. Eigentlich wie beim Training. Also, du musst mit dem Anspruch in das Training gehen, dass du heute in irgendeiner Art und Weise zumindest das Maximum rausholst, aber irgendwas war geil, wenn es mehr wäre als am Vortag.
Mhm.
Ja? Und das wäre im Coaching-Tag das Gleiche. Das ist einmal, also diesen Anspruch musst du in irgendeiner Art und Weise haben. Das ist einmal das Um und Auf. Wenn du die Zeit nicht dafür hast oder den Kopf nicht mehr dafür hast, dass du das machen kannst, dann würde ich empfehlen, wenn das geht, ja, stell mir nicht falsch, ich bin kein utopisch denkender Mensch, der sagt, man muss kein Geld verdienen, aber wenn das irgendwie geht, dann würde ich den einen Kunden vielleicht nicht machen und lieber diese eine Stunde, die ich vielleicht benötige, um in irgendeiner Art und Weise fortzubilden, vorziehen.
Mhm.
Weil das auf lange Sicht sicher die intelligentere Wahl ist. Das wäre das Sinnvollste. Ja? Also ein ausgewogenes Verhältnis zwischen neu rezipieren von Wissen und Erfahrung und weitergeben von Wissen und Erfahrung. Wenn eins nicht mehr da ist, dann hört er mit der Zeit das andere auf.
Mhm.
Somit ist dieser Fluss sehr wichtig, dass du mehr oder weniger ein zentraler Punkt bist von Wissen, das hier gesammelt wird, aber das auch dann gebündelt, zielorientiert und individuell gesteuert weitergegeben wird. So muss man sich sagen, also wie ein Sendemast mehr oder weniger. Ja? Und wenn man das so erkennt, glaube ich, dann macht man schon den richtigen Weg. Und wie gesagt, da gehört dann Erfahrung dazu auf der einen Seite, das man nirgends lässt, da gehört natürlich theoretisches Wissen, das man in irgendeiner Art und Weise dann anwendet, genauso dazu. Und da gehören Jahre von Zeit dazu. Das ist auch wie ein Training. Das geht nicht von heute auf morgen.
Ja.
Also man kann sich ruhig Zeit nehmen und das als langfristigen Prozess sehen. Und man muss halt merken, okay, morgen bin ich vielleicht noch nicht da, wo ich hin will, aber wo bin ich in 5 Jahren, wenn ich so weitermache? Und dann funktioniert das auch sehr gut und dann kriegt man keinen Stress. Weil viele Leute kriegen einen Stress und denken sich, ah, ich bangle bald an und das Leben ist so kurz und dann hast du nichts erreicht und bla bla bla, ganz ein Scheißdreck. Und genau das macht eigentlich fertig. Weil genau das bringt dir nichts außer Stress. Und dann packst du wirklich an. Also die Sache ist, es ist gescheiter, das ganze stressfrei zu machen, auf lange Sicht zu sehen und einfach nur diese Kleinigkeiten dazu zu lernen. Ich habe ein bisschen was aufgeschrieben. Was ich auch jedem empfehlen könnte oder jeder empfehlen könnte, ist, das mit der Zeit des Individuum zu sehen. Das heißt, du musst natürlich mit einem Plan reingehen, aber du musst die ja erlauben, dass der Plan komplett verworfen wird mit dem ersten Training oder mit der ersten Trainingswoche, den eine Person durchgeführt hat. Und das ist auch okay so. Der Plan sollte über eine gewisse Zeit, sagen wir über einen Monat, zumindest zum Großteil an die Person angepasst werden. Und nicht einmal da ist man sich hundertprozentig sicher. Bei Matti, den ich schon ewig coache, weiß ich noch immer nicht, was funktioniert.
Anscheinend, dass er so macht, funktioniert
ja,
so gut.
Ja, aber der hat immer wieder das eine kleine Rädchen und das andere kleine Rädchen. Ja, okay. Beim Böllmann Lukas habe ich einen Plan geschrieben und der hat perfekt passt in der ersten Sekunde und der wird von Woche zu Woche stärker. Der hat die letzten zwei Monate, glaube ich, 50 Kilo, obwohl er schon ewig trainiert hat, 50 Kilo im Total weitergebracht. Das muss man sich mal vorstellen. Wow. Irre, ja. Und trainiert aber nur daheim. Und aber das ist halt ein Glück, ja, dass du den Plan zufällig genau schreibst. Also man muss halt, du musst immer eine Reaktion setzen auf die Reaktion des Kunden. Mhm. Also wie reagiert mein Kunde und darauf reagiere ich. Mhm. Und darauf, deswegen schreibe ich ja nur 3 Wochen Pläne, die ich aber jede Woche adaptiere. Ich schreibe die 3 Wochen Pläne nicht, dass der Kunde 3 Wochen hat oder der Athlet. Ich schreibe die 3 Wochen deswegen, dass ich nicht jede Woche, weil ich dann besser den Verlauf.
Es ist einfacher, was Bestehendes zu adaptieren, als ständig
richtig,
immer wieder neu
richtig
zu machen.
Und den Verlauf einfach, weil ich über 3 Wochen natürlich einen leicht unterschiedlichen Verlauf von unterschiedlichen Trainingsvariablen habe, ist es natürlich einfacher, wenn ich 3-4 Wochen vor mir sehe. Ja. Trotzdem schicke ich ihm nur 1 Woche.
Ja.
Und da muss man halt immer dann reagieren drauf. Und irgendwann einmal kommt der richtige Plan für das richtige Ziel raus. Das ist ja sowieso immer variiert. Wenn man Ziel Muskelmasse ist, ist der Plan ein anderer, wie wenn Ziel Maximalkraft ist. Und beide Ziele sind aber wichtig in einem Kraft-Dreikampf-Zyklus. Mhm. Ja, also mir es ist schon sehr wichtig, da immer zu reagieren. Aber alles, was man macht, mitzuschreiben. Weil sonst machst du den gleichen Fehler bei der gleichen Person nochmal. Du weißt zum Beispiel, Schrägbankdrücken funktioniert nicht, weil die Schulter wehtut. Das musst du irgendwo aufschreiben. Weil wenn du deine 10 Leute hast und nach 2 Monaten gibst du wieder Schrägbankdrücken rein, denkt er sich, ich habe bei mir gesagt, dass das nicht funktioniert, da ist er deppert. Das musst du irgendwo hinschreiben, dass du genau weißt, das darf ich nicht mehr reinbauen.
Ja, das ist ja genau dasselbe wie bei uns mit unseren Kundinnen zum Beispiel oder Kunden, weil das, wo wir halt unser Tracking-Sheet haben, wo das Gewicht jeden Tag getrackt wird, wo die Kalorien getrackt werden und so weiter, wo dann Notizen dazu kommen, wo man halt im Endeffekt auch Daten sammeln.
Absolut.
Die ganze Zeit. Das ist halt, das habe ich auch am Anfang zum Beispiel komplett falsch gemacht, weil ich sehr viel verabsäumt habe, wenn es um sowas geht, weil ich halt das auch selber nicht so erlebt habe bei mir, wenn ich gecoacht worden bin. Das habe ich nicht gewusst, dass man das so genau mitdokumentieren sollte. Und das habe ich dann relativ schnell gelernt, dass das wichtig ist. Also
sehr wichtig.
Macht absolut Sinn, ja. Wobei dieses von Woche zu Woche anpassen ja doch sehr Powerlifting-spezifisch ist eigentlich, oder?
Ja,
also es ist doch so Emerging Strategies-mäßig.
Nicht unbedingt, jein.
Jein, okay. Jetzt bin ich gespannt. Ja, weil da kenne ich mich ehrlich gesagt nicht so gut aus. Also da bin ich jeden Input froh.
Emerging Strategies ist nichts anderes als die Wiederaufnahme eines Trainingssystems, das ein gewisser Anatoly Bondarchuk in den 90er Jahren, glaube ich, erstellt hat. Mhm. Das ist auch geheißen Komplex-Training. Komplex nicht, weil es kompliziert war, sondern weil man einen Trainingskomplex genommen hat, den man eigentlich von Woche zu Woche durchlaufen hat, immer wieder den gleichen.
Mhm.
Und man versucht, dass man, wie du richtig sagst, dass man Kleinigkeiten eventuell von zumindest Zyklus zu Zyklus, nicht unbedingt von Woche zu Woche,
okay,
also von Mesozyklus zu Mesozyklus, variiert, um irgendwann einmal für das jeweilige Ziel den optimalen Plan zu erstellen.
Mhm.
Und natürlich sehr viele Nachteile hat, weil der optimale Plan heute kann ein komplett falscher optimaler Plan in 5 Wochen sein oder in 5 Monaten sein. Aber zumindest kommt man da langsam dorthin. Das wäre sowas wie Emerging Strategies. Da kannst du sehr viele Dinge ablesen. Weil wenn du immer wieder das Gleiche machst, dann reagiert der Körper wahrscheinlich immer wieder relativ ähnlich. Du kannst zum Beispiel rauslesen, wann erreicht einer sein Peaking. Du kannst rauslesen, wann braucht einer einen Deload. Du kannst rauslesen, okay, die Übung funktioniert nicht so gut, tauscht man es aus mit einer anderen Übung. Man sollte da immer, es gibt da unterschiedliche Zyklen. Es gibt dann einen Development Cycle und einen, jetzt fällt mir der Name leider nicht ein, ein Zyklus, wo man eher Dinge ausprobieren kann und da wechselt man halt dann so um die 20% in Summe, wenn man das so nennen kann, von den Trainingsvariablen / Übungen aus, aber nicht zu viel.
Mhm.
Ja, das ist für manche Leute was sehr gut funktioniert, zum Beispiel für den Böllmann Lukas perfekt. Für Matti war das der Tod. Weil sobald er immer das Gleiche trainiert, ist eine Struktur sehr, sehr schnell verletzt.
Mhm.
Die Sache ist, da muss man halt eine andere Strategie nehmen. Und das ist auch sehr, sehr wichtig. Du musst methodenvielfältig sein. Wenn du nur eine Methode hast und die versuchst du immer anzuwenden, wenn einer, der deinen Trainingsplan liest, genau weiß, das ist der Trainingsplan von der Petra, ja, dann mehr abgesehen davon, dass vielleicht der Name draufsteht, das darf man nicht nennen, so, ja, oder das Stellen steht, ist klar. Aber wenn man nur die Variablen sieht und man erkennt sofort, dass es deine Handschrift ist, dann hast du verloren. Mhm. Man darf nicht wissen, von wem der Plan kommt, so methodenvielfältig musst du sein, so variabel musst du sein, so viele Schemata aus dem Training musst du kennenlernen, dass du jede Person individuell eigentlich in die Richtung betreust, weil es einfach viel mehr Methoden gibt, als nur eben die eine, die man vielleicht selbst erfahren hat. Mhm. Und von der geht man ja oft aus. Ja? Also man ist gebiased, keine Frage, ja. AI. Ja? Und Leute erkennen, logischerweise, die sich auskennen, meine Handschrift, aber ich versuche das zu vermeiden. Mhm. Okay? Das ist ganz wichtig. Du musst da die trauen, was anzuwenden, was du selbst nie erfahren hast, weil du bist ja nur ein Individuum, das von einem Coach oder von zwei Coaches trainiert worden ist über seine Wettkampfzeit. Okay? Und du musst ausbrechen. Also Methodenvielfalt ist sehr, sehr wichtig, meiner Meinung nach, als Coach zu lernen. Das Zweite ist, was du angesprochen hast, Melli, ist, dass du jede notwendige und sinnvolle Art von moderner Technik einsetzen solltest. Mhm. Sinnvolle Art. Es gibt da etwas, das wird nur als Verkaufsargument eingesetzt. Ja, ich mache das da. Aber keiner weiß, was damit anfängt. Ja, bei vielen wird Herzfrequenzvariabilität völlig falsch eingesetzt. Ja, kann einen Sinn machen, aber nur, wenn man sich damit auskennt. Mhm. Bei vielen ist Schlaftracking dabei. Kann einen Sinn machen, aber nur, wenn man sich damit auskennt. Ja, was sehr sinnvoll zum Beispiel ist ein Hantelpfad-Tracking im Powerlifting, weil der technische Aspekt viel zu kurz kommt im Powerlifting, im Bodybuilding übrigens auch. Also man wundert sich, warum das ein Muskel nicht reagiert, und wenn man dann genau drauf schaut, wie die Belastung auf das jeweilige Gelenk ist, kommt man drauf, das ist null. Wie soll er reagieren, wenn man die Übung so und so macht? Ja? Also da muss man schon investieren in eine gewisse Software, um zu erkennen, wie die Technik ist. Und das kostet dann oft 70 € im Monat, dass du diese Software leistest. Also moderne Technik einzusetzen ist meiner Meinung nach schon etwas sehr Wichtiges, sich dagegen auf keinen Fall verwehren, weil sonst bleibt es stecken. Mhm. Und ich wisst ihr das selber alle, in unseren Kreisen ist natürlich das Oldschool und Pumpen und Gadget und Gewicht und Eisen und weiß ich nicht was, das ist das Wichtigste, aber diese neuen Methoden, da steht man etwas skeptisch gegenüber. Vielleicht in unserem Alter nicht mehr, aber Coaches, also mein Alter schon einige Leute, ja, die zum Beispiel sie extrem verwehren gegen Elektromyostimulation. Weil, ja, da sehe ich, da stehen die Leute irgendwo in der Auslage und haben einen Anzug an und dann kommt ein Strom und da soll was wehren. Das ist genauso wie wenn ich sage, da liegen rosa gummierte Hanteln in einem Studio und Leute verwenden die, was soll da draus wehren? Wenn ich das Tool nicht richtig einsetze, dann kann nichts draus wehren. Okay? Aber es gibt genügend Studien, eigentlich der Hauptteil an Studien, das EMS-Training enorm viel bringt, zusätzlich zu normalem Krafttraining. Wenn ich mich dagegen verwehre, dann würde ich nicht die maximale Leistung rausholen. Okay? Mhm. Also ich würde schauen, um das auf den Punkt zu bringen, Erfahrung, theoretisches Wissen, Einsatz von moderner Technik und Methodenvielfalt ist für Trainer das Um und Auf.
Okay. Das ist gut zusammengefasst.
Ja, voll, definitiv.
Ja. Du hast ja auch mittlerweile auch wirklich schon, ich meine, jetzt nicht ultra viele Athleten betreut, aber du hast sehr viele unterschiedliche Athleten betreut. Du hast mit Jugendlichen gearbeitet, mit Erwachsenen.
Also in Summe habe ich über 1000 betreut, glaube ich, weil wenn man meine Schüler dazu nimmt.
Also die Schüler, ja klar.
Und ich habe erst im John Harris angefangen als Personal Trainer.
Wirklich?
Wenn ich den mitrechne, dann habe ich Minimum 1000 Leute, wenn nicht sogar 1500 gehabt.
Hast du dann alles,
aber ich habe jetzt immer nur die gerechnet, die okay, zum Beispiel jetzt wirklich High-End-Athleten genommen habe, okay, jetzt würde ich mal sagen. Das andere sind 1000 plus. Ja.
Ja.
Entschuldigung, ich würde nicht unterbrechen.
Also du hast jetzt eigentlich eine sehr Vielfältigkeit an verschiedenen quasi Trainees gehabt. Wo war für dich quasi die größte Schwierigkeit? Oder zum Beispiel, bei mir filtert sich sehr stark raus, dass ich halt als Zielgruppe mit jungen Frauen eigentlich am besten zusammenarbeiten kann. Mhm. Das heißt aber nicht, dass ich mit anderen auch gut arbeiten kann, aber da habe ich für mich einfach herausgestellt, okay, da kenne ich mich einfach extrem gut aus. Wahrscheinlich auch durch die Jahrzehnte, jahrelange Erfahrung mit Cheerleadern. Aber wo siehst du quasi die Schwierigkeit? Welche Gruppe findest du am schwersten zu betreuen? Oder wo sind die Herausforderungen bei verschiedenen Gruppen? Und wo siehst du jetzt eigentlich welche Gruppe als da, wo du dich eigentlich am wohlsten fühlst?
Also um wohlst du fühle ich mich mit der Gruppe, die das zum Ziel hat, was ich auch immer zum Ziel gehabt habe, nämlich Steigerung der Maximalkraft in gewissen Bewegungen.
Mhm.
Da fühle ich mich am wohlsten. Da drinnen, wenn ich dann einmal differenzieren müsste, tue ich mir, also da tue ich mir schon schwer bei Leuten, die die Tendenz haben, sich trotz hoher Kraft oft zu verletzen. Das gibt es nämlich. Und da versuche ich wirklich irgendwie diesen Sweet Spot zu finden, aus welchem Grund das passiert. Ja. Ich habe schon einige Leute, die kannst du tun, was du willst, die tun sie nicht weh. Und andere, die machst einmal eine einzige Wiederholung zu viel und es ist vorbei für den nächsten Monat. Also das ist komisch. Ja. Aber da fühle ich mich trotzdem am wohlsten. Da ich jetzt keine anderen Leute mehr habe und somit in die Vergangenheit schauen müsste, schwarzen tue ich mir mit Leuten, die sie Coaching kaufen, damit sie Coaching kaufen. Und nicht, dass sie Coaching kaufen, damit sie Ziel erreichen. Also das ist für mich eigentlich das brauche ich jetzt Gott sei Dank nicht mehr.
Ja.
Das weiß ich, dass man das benötigt. Ja, und ich hätte früher auch nicht überleben können, wenn ich das nicht in irgendeiner Art und Weise gemacht habe. Und es war jetzt ja nicht so, dass ich sage, okay, ich versuche die Person nicht, ich versuche sie davon überzeugen, dass es auch Ziele gibt und die man erreichen kann. Ja, und das Ziel darf nicht das sein, dass du mir Geld gibst und deswegen stehe ich neben dir eine Stunde. Und steckt da 20 Kilo am Latzug an, ja, wie wenn ein Parkplatzeinweiser war. Also mit den Leuten habe ich mich
Das ist manchmal bist du einfach nur da, um sie zu bespaßen. Also ich bin ja auch im Homes Place.
Ja, und du weißt es dann, ich habe schon lang gearbeitet, ja. Und da weißt du eh genau, auf was es ankommt. Ja. Ja. Das ist nicht unwichtig und ich kann auch was Positives daran mitnehmen, weil du kriegst vielleicht die eine oder andere Person dazu, selbst motiviert und zu trainieren. Und das ist
auf jeden Fall.
Das ist wie bei Schülern. Wenn du 3 von 10 oder 2 oder nur 1 von 10 oder nur 1 von 100 dazu kriegst, dass er trainiert aus eigenen Stücken, ja, dann hat sich alles ausgezahlt, was du gemacht hast. Weil du hast das, was du denkst, was wichtig ist und was in eine richtige Richtung führt, weitergegeben. Perfekt. Ja. Trotzdem würde man da am schwersten tun.
Und so Frauen, Männer, siehst du da eigentlich?
War überhaupt keinen Unterschied.
Gar keinen Unterschied?
Also null. Gar keinen. Okay. Also ich mache weder coachingmäßig einen Unterschied, noch zyklusmäßig, noch sonst irgendwas. Weil der Wettkampf nimmt im Zyklus auch keine Rücksicht.
Ja.
Der Wettkampf nimmt im Zyklus keine Rücksicht. Die Sache ist, ja, wenn diese Zyklus, wenn da wirklich enorme Probleme aus irgendeinem Grund auftreten, dann ist es komplett was anderes. Aber wenn es zu keinen Problemen kommt, zum Beispiel, dann würde er beim Training keinen Unterschied machen. Obwohl man natürlich sagt, okay, in der und der Phase ist die Maximalkraftfähigkeit eventuell etwas ausgeprägter, in der und der Phase sollte man ein bisschen aufpassen, weil die Verletzungsanfälligkeit ein bisschen höher ist. Ich muss ehrlich sagen, erfahrungstechnisch habe ich überhaupt keinen Unterschied gespürt bis
jetzt. Haben da dann manche Athleten von dir da die Pille absichtlich durchgenommen, um die Periode auszusetzen und
mit deinem Kampf
herum? Okay.
Muss ich ehrlich sagen, würde ich als Mann nicht fragen, weil es in eine so persönliche Richtung geht.
Okay.
Wenn der Hinweis nicht vom Athleten oder von der Athletin kommt in dem Fall, würde ich da jetzt nicht großartig fragen. Und das hat bis jetzt eigentlich ganz gut hingehauen. Okay. Also die
Nadja, also ich weiß, als Cheerleader habe ich das schon teilweise bewusst gemacht, um den Wettkampf herum, wenn da meine Periode gewesen wäre, habe ich die Pille durchgenommen, um die ganzen PMS-Symptome einfach von Haus aus zu vermeiden.
Das finde ich super und als Frau musst du das auch machen, meiner Meinung nach, und du hast auch völlig einen anderen Erfahrungspunkt als ich, logischerweise, ja. aber die Sache ist, dass wenn das nicht von einer Athletin gekommen wäre, hätte es nicht angesprochen.
Okay.
Und es mag sein, wenn es von einem Athleten kommt oder von einer Athletin, und das ist bei einer bei mir so, das, ich will nicht sagen wer, aber ist egal, wenn es von jemandem kommt, dann machen wir das auch.
Ja.
Dann reden wir über diese Sache und ich adaptiere das Training dementsprechend.
Okay.
Keine Frage. Wenn das nicht kommt, weil wenn es keine Probleme macht, kommt es meistens
ja,
nicht. Vor allem, das sind Leute, die schon so leistungsmäßig orientiert trainieren, dass sie es alle ansprechen würden.
Ja.
Und die schon lang genug bei mir sind. Somit dürfte das momentan nicht das große Problem gewesen sein.
Okay.
Also da mache ich nicht die großen Unterschiede.
Ja. Was mich jetzt noch interessieren würde, weil wir haben ja doch auch viele Zuhörerinnen, hauptsächlich natürlich, die jetzt keine Coaches sind, sondern halt eigentlich Athletinnen oder halt eben einfach nur trainieren, um eben besser auszusehen, stärker zu werden oder was ja eigentlich Hand in Hand geht, aber die halt eigentlich eher so eben den Fitnesssport oder Kraftsport einfach aus Leidenschaft so machen.
Ja.
Und viele davon haben aber auch keinen Coach. Wie würdest du das jetzt bei denen oder welche Tipps würdest du denen geben, so in der eigenen Trainingsplanung, um zu evaluieren, funktioniert was nicht oder so? Einfach so, man kann es vielleicht nicht unbedingt als Selbstcoaching bezeichnen, weil ich glaube, die wenigsten evaluieren wirklich von Woche zu Woche, was hat funktioniert und was nicht.
Mhm.
Aber einfach, um sich wirklich ein bisschen mehr Gedanken über die Trainingsplanung für sich selber zu machen, für das Ziel Muskelaufbau oder Kraftaufbau.
Ja. Ich finde Trainingsplanung und vielleicht auch Trainingsausführung.
Mhm. Genau.
Ganz wichtige zwei Punkte übrigens, die oft, die wollen Trainings, Übungsausführung wird meiner Meinung nach, also wird meiner Meinung nach momentan viel zu klein geschrieben. Auch im Bodybuilding. Ich glaube, dass man da sehr viel machen könnte, weil die großen Vorteile von Online-Coaching, die an Zugang, die vielen Leuten den Zugang erst erlaubt haben, gecoacht zu werden, und die meiner Meinung nach super sind, haben einen kleinen Nachteil, dass diese Aufmerksamkeit auf die Technik und dieses physische Coaching ein bisschen ins Rücktreffen geraten ist. Da bin ich bei dir, Petra, auf das würde ich unbedingt wieder in irgendeiner Art und Weise vermehrt einbauen. Das geht nicht immer gut mit Videos. Also Videos ist schön und gut, aber wenn du eine Technik verbessern willst, dann musst du neben der Person stehen und sie von Anfang an bei jedem Aufwärmsatz in die von dir intendierte richtige Richtung lenken. Weil nur so kann sich Technik irgendwie ändern. Weißt du, du kriegst ein Video pro Woche, wie lange brauchst du, bis du eine Technik änderst?
Das ist alles viel, meine Länge.
Ist ein Wahnsinn, ja. Aber wenn du jetzt neben der Person stehst, zweimal in der Woche, bei Kniebeugen, ist der in zwei Wochen hat der neue Technik. Mhm. Ja, Entschuldigung, das ist eine kurze Ausflucht. Mhm. Was für Tipps würde ich geben? Das Wichtigste meiner Meinung nach ist Training mit einem Trainingspartner, der von dir will, dass du so gut wie möglich wirst. Und umgekehrt. Mhm. Das ist einmal das Wichtigste und Coolste. Und der vielleicht zumindest einen gleichen Anspruch hat, dass das richtig ausgeführt und alles drum und dran wie du selbst. Mhm. Sondern sich gegenseitig Tipps geben und so weiter. Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2, bezüglich Trainingsplanung vielleicht ein bisschen so sein wie ein Coach, aber nicht auf einer High-End-wissenschaftlichen Ebene, sondern eher auf einer, und das meine ich jetzt gar nicht abwertend, sondern im Gegenteil, auf einer Podcast-Ebene. Sie jede Woche einen Podcast von Leuten anzusehen, die in dem Gebiet, wo du gut sein willst, ja, gewisse Erfahrungen mitbringen. Und die dir was beibringen können, bezüglich Technik, bezüglich Trainingsplanung und so weiter. Mhm. Jede Woche an. Und du wirst innerhalb von einem halben Jahr, wie der Coach eigentlich. Weil du sehr viel Erfahrung hast. Das war's. Du musst ja nur wissen, welche Podcasts ziehst du ein. Aber da würde ich mich durchfragen, eventuell einmal zu einem, das ist ja nicht kostenpflichtig. Du gehst zu einem Coach und sagst, hey, wen kann ich mir anschauen auf YouTube? Wen gibt es frei? Und gibt es haufenweise. Ich weiß nicht, wie es im Bodybuilding ist, aber im Kraft-3-Kampf kriegst du Informationen, das gibt es nicht. Ja. Gratis, komplett, High-End, bis dort hinaus. Weil das Wichtige ist ja, dass sie nicht gebiased werden, dass sie nicht immer den gleichen anschauen.
Ja.
Ja. Aber das sind die zwei Sachen, die ich empfehlen würde. Trainingspartner und über Podcasts weiter informieren. Haben nämlich dadurch keinen Zeitverlust im Endeffekt. Brauchen sie nicht weiter informieren. Also nicht keine Zeit einplanen für das. Schau mir bei der U-Bahn, hole ich meinen Podcast an und im Training habe ich einen Trainingspartner.
Okay. Und würdest du auch eher so, dadurch, dass du jetzt selber Coach bist und auch eigentlich trotzdem so jetzt auf die Masse bezogen, doch viele Leute ja irgendwo einmal auch gecoacht hast, würdest du sagen, dass es für jeden Sinn macht, sich auch einen Coach zu holen? Oder würdest du sagen, eigentlich auf dem Level brauchst du es nicht? Oder was ist da so deine Meinung einfach irgendwo dazu persönlich?
Das ist eine schwierige Frage. Ein Consultant würde es brauchen, zumindest.
Okay,
Consultant. Die du vielleicht einmal in zwei Monaten ruhig einmal buchst, in irgendeiner Art und Weise, mit der du Trainingspläne oder so irgendwas besprichst und wo du neue Inputs vielleicht bekommst. Das wäre nicht schlecht, ja, wenn du ein gewisses Level erreichen willst. Das glaube ich schon. Ich glaube aber auch, dass man sehr weit kommen kann als Autodidakt. Mhm. Sehr weit.
Ja.
Das merke ich vor allem jetzt, weil zum großen Teil, was Maschinenanalyse bedeutet, was Trainingsplanung bedeutet, bin ich momentan sehr stark Autodidakt, weil diese Informationen findest du einfach in keinem Buch mehr und du findest keinen Podcast mehr, du findest in keiner Studie mehr, du musst es selber zusammen sammeln. Also du bist auf einem neuen Weg, wo vor dir jetzt nicht unbedingt viele Leute gegangen sind. Und wenn wer gegangen ist, dann findest du den Typen nicht. Also, oder die Tante, ja, also da musst du schon wirklich suchen. Also ich glaube, dass das auf dieser Ebene geht, ich glaube, dass aber auf der ganz anderen Ebene auch funktioniert. Also ein bisschen selbstlehrend sein wäre sehr sinnvoll und sich da manchmal einen Coach zu nehmen, mit dem du dann sprichst drüber, war auch super. Mhm. Das muss ja nicht jede Woche sein.
Ja.
Du nimmst dann eine Stunde oder zwei Monate. Voll. Das kann man sich vielleicht leisten.
Ja. Ja. Aber ich glaube, die Takeaway-Message ist ja dann wirklich das, im Grunde immer wieder, egal wie, also auf welcher Basis, egal in welcher Form, einfach Inputs von außen holen. Von einem Trainingspartner, von einem Coach, von einem Consultant, von irgendwem, der mehr weiß als du.
Das glaube ich auch. Und vor allem die Leute, die euch zuhören, die wollen ja mehr wissen über Training, sonst würden sie euch nicht zuhören.
Mhm.
Ja. Und genau die sprichst du dann damit an, okay, dann ist ja dieser Drang, mehr zu wissen, sowieso da.
Ja,
absolut. Ja.
Somit passt das ja ganz gut.
Definitiv.
Sehr cool.
Ist eigentlich ein schönes Schlusswort gewesen, oder?
Ja, ich habe noch zwei letzte Schlussfragen.
Okay.
letzte Schlussfragen. So. Wie alt bist du eigentlich? Das kann mir niemand beantworten.
Wer ist älter, der Andi oder ich?
Du bist älter. Warum aber das weiß ich mittlerweile.
Ja, warum machst du das? Ohne die meisten Dinge am Andi.
Ja, ich war fest davon überzeugt, der Andi ist älter. Und ich habe dann halt immer rumgefragt, wie alt sind die zwei eigentlich? Ja. Und da, also es kann mir keiner beantworten, wie alt du bist. Aber alle sagen, dass du der Ältere bist.
Das stimmt. Ich bin der Ältere. Ich bin, was wir noch denken, 36.
36. Okay. Und wann hast du das letzte Mal komplett rasiert?
Also
für alle, die auf Spotify zuhören, den Alex nicht kennen, der Alex hat, glaube ich, einen, weiß nicht, 30 cm langen Bart.
So, ich habe noch nie abgemessen, aber es wird in die Richtung wird schon gehen. Ja.
Das ist schon
sehr lang. Wann ist das letzte Mal rasiert, war ich da, bevor ich den Bart wachsen lassen habe. Dann habe ich, seit er gewachsen ist, habe ich nie in der Mitte noch so angeschnitten. Also ich habe ihn immer wieder zurückgeschnitten, weiß nicht, ob es mein Horn ist, Spliss, bla bla bla. Das gleiche Problem haben wir auch, logischerweise. Ja, da musste ich mal Spitzen schneiden und so weiter, wächst dann nicht an. Aber das letzte Mal rasiert 2014. Ziemlich sicher, weil 2014 bei der WM in Südafrika habe ich schon so einen langen Bart gehabt, ungefähr. Okay. Und der war im Juni, was ich weiß. Und ich glaube, dass ich den vorher zu wachsen begonnen habe. Also, das heißt, irgendwann im Februar, März 2014, schätze ich, war ich das letzte Mal.
Hast du denn vor, jemals wieder wegzuschneiden?
Nein, ich bin alle Zuschauer, die auf Spotify zuschauen, zuhören, ich bin ein extrem hässlicher Mensch ohne Bart. Und je mehr Haarwuchs im Gesicht habe, desto besser. Ist ungefähr aus wie ein rasierter Hund.
Ja.
Deswegen lasse ich es lieber.
Ich kenne auch, meinen Vater kenne ich nur mit Vollbart. Also mein Vater hat auch einen, also nicht so lange wie du, aber er hat immer einen Bart, mal kürzer, mal länger gehabt, aber immer mit Vollbart. Ich habe ihn noch nie rasiert gesehen.
Wichtige ist bei einem Bart, also wenn du den Bart rasierst, das klingt jetzt ganz komisch, das Wichtigste ist, wenn du den wegrasierst, du musst schöne Zähne haben. Weil die Betrachtung, wenn der Bart weg ist, ist ganz stark auf den Mund und auf die Zähne. Habe ich von sehr vielen Leuten gehört und gibt es ja viele Videos, wenn du, oder viele Fotos, wenn du einen Typen mit Bart hast und einen Typen ohne Bart. Zuerst schaust du den mit Bart und dann im gleichen, ohne Bart, also rasiert, ist der erste Blick sofort auf Zähne und Mund. Und ich weiß nicht warum. Das ist dann irgendwie im Zentrum der Betrachtung. Deswegen, ohne sie den Bart schnell rasieren wollen, schaut drauf, dass eure Zähne passen. Ja.
Also vorher noch zum Zahnarzt Mundhygiene machen.
Ja, genau, das ist sehr wichtig. Ja.
Sehr gut. Ich finde es ja ganz lustig, weil wir haben, also du hast sogar nicht erzählt, aber wir haben vor dem Podcast nur den Input gekriegt, dass wir über das Thema Bartpflege sprechen sollen. Also haben wir das eigentlich auch ein bisschen abgedeckt. Das passt jetzt perfekt.
Ja, das passt gut. Aber Bartpflege dauert tatsächlich nicht kurz. Also du musst jeden Tag in der Früh, also sowieso, aber du gibst keine Ausnahme. Du musst duschen. Du musst. Weil wenn du kannst nicht, wenn du verschlafst, musst du trotzdem, du kannst nicht einfach aus dem Haus gehen, das schaut aus wie Sau. Ja? Du musst duschen, dann gehört rein Bartöl, wenn es geht, zwei unterschiedliche, dann musst du durchkampeln, damit alles einmal frei ist, dann musst du durchbürsten, dann tust du einen Bartbalsam rein und dann eventuell, wenn du irgendwo fortgehst oder so irgendwas, wenn er länger halten muss, jetzt nicht, dann tust du den Schnauzer mit irgendeinem, wie heißt denn das, Gel fixieren und dann da drüber föhnen, dann hält er relativ lang. Also es dauert doch schon eine Zeit, ja? So lange dauert es wieder auch nicht, das geht dann zack, zack mit der Zeit, ja, aber du musst schon deine 10 Minuten einrechnen. Jeden Tag in der Früh, Minimum.
Muss man den dann föhnen?
Wenn du ihn föhnst, dann ist er formstabiler.
Mhm. Good to know.
Ja.
Wieder was gelernt.
Spannend.
Ja. Echt cool. Okay, ja, dann machen wir Schlusswort, oder? Wenn euch, ihr wisst Bescheid, diese Episode gefallen hat, dann wie immer natürlich jetzt einen Screenshot machen. Cool reinschauen, flexen, was auch immer du magst. Perfekt. In die Story hauen, uns, naja, eigentlich nur uns zwei und wahrscheinlich dann einfach Intelligence Strength oder so markieren.
Genau, auf ein Andi.
Einfach ein Andi markieren. Es führt alles aufs Stream zurück, also von dem her passt es, glaube ich, ganz gut. Und natürlich wie immer 5-Sterne-Bewertung auf iTunes da lassen, Daumen nach oben auf YouTube.
Da tust du dich jedes Mal verhaspeln.
Da verhaspel ich mir jedes Mal.
Daumen nach oben auf YouTube.
Genau, dankeschön. Ja. Und ja, danke Alex fürs Zeitnehmen, fürs dabei sein.
Überhaupt kein Problem, sehr gerne. Ja. Ich hoffe, ich habe nicht zu... Mir fällt jetzt gerade auf, ich habe sehr viel geredet und habe euch gar nicht zu Wort kommen lassen. Ich hoffe, dass es jetzt nicht in irgendeiner Weise negativ rezipiert wird.
Aber genau dafür warst du ja da.
Ja, trotzdem. Ja.
Das
ja.
hat sehr gut gepasst.
Das passt sehr gut. Na, super, wie gesagt, danke schön. Danke, liebe Petra.
Danke fürs
Zuhören. Und wir hören uns beim nächsten Mal zur Episode 32.
Woo.
Ciao, ciao. Gute Ehre, bis zum nächsten Mal.